Nur wir selbst haben es in der Hand. Das sagt Jona aus Portugal. Ihr lernt im heutigen Interview die 35-jährige Jona kennen. Sie ist Coachin für Themen wie Selbstliebe und Vision. Und Jona bezeichnet sich selbst als digitale Nomadin, findet im Interview aber auch klare Worte dafür, dass das, naja, wie alles im Leben Vor- und Nachteile hat. Jona liebt das Reisen und schöpft am Meer neue Kraft. Wie sie zu diesem jetzigen Leben kam, welche Herausforderungen das vor allem bei der Partnersuche fordert und ob sie Pläne für die Zukunft hat, hört ihr in dieser Folge. Das ist Jona für euch und ich bin Maria von Frag Marie. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1:1-Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 1:1-Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß damit und gute Inspiration! Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen, liebe Jona aus Portugal. Das ist eine kleine Premiere, jemand von so weit weg hier im Podcast zu verlieben. Wie schön, dass du dabei bist. Hi.
Hi, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr über deine Mail gefreut, weil das, wie gesagt, jemand von weiter weg ist. Und ich glaube, du hast spannende Sachen zu erzählen. Das fühle ich irgendwie. Und deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch. Bevor ich mehr über dich erfahre, wie geht's dir denn heute? Wie ist denn heute so dein Gemütszustand? Was hast du heute als erstes gedacht, als du aufgestanden bist oder aufgewacht bist?
Was habe ich als erstes gedacht? Ich habe mich gefreut, dass die Sonne geschienen hat, denn das ist ja der größte Unterschied wahrscheinlich gerade zu Deutschland, dass ich hier gerade ungefähr 16 Grad habe oder vielleicht sogar 18. Und mein Morgen beginnt immer mit einer gewissen Morgenroutine und das ist unter anderem Journaling. Und genau, dann habe ich, ich habe wahrscheinlich gedacht, jetzt als erstes zu journalen, vermute ich.
Was meinst du genau? Ich verstehe das nicht so ganz.
Also ich mache so gesehen so eine Journaling-Methode, letztendlich Tagebuch schreiben. Ah, okay. Ist es eigentlich das altbekannte Tagebuchschreiben eigentlich. Und ich habe so eine kleine Challenge mit mir selber, dass ich jetzt gerade seit 213 Tagen, glaube ich, in Folge jeden Morgen schreibe. Und das klappt ganz gut, um so eine Art mentale Dusche zu vollziehen.
Ja, wie viele Seiten sind das circa dann morgens? Ist es unterschiedlich?
Es gibt so eine Art Mindestschreibseitenanzahl, und zwar immer 2 DIN A4 Seiten und dann wird es meistens mehr.
Okay, genau. Dann sag mir mal bitte, wie schafft man das, das jeden Tag durchzuziehen? Ich habe das nämlich auch schon oft gehört und ich glaube, dass das mir gut tun würde auch. Wie kriege ich es denn, dass ich da dran bleibe? Weil ich bin da sehr, sehr gut drin, das dann auch mal nicht zu machen.
War ich auch sehr gut drin, das nicht zu machen. Ich habe so ein paar kleine Tricks mir da angeeignet. Das eine ist wirklich sich ein schönes Heft zu kaufen oder ein schönes Buch und es direkt neben das Bett zu legen mit einem Stift. Mhm. Und was mir geholfen hat, ist das direkt zwischen zwei bestehende Gewohnheiten zu packen. Also zum Beispiel zwischen morgens als erstes Zähne putzen und mir einen Kaffee machen.
Ja,
und,
stimmt.
Mich dann wieder aufs Bett zu setzen und das zu machen. Und vor allem muss ich sagen, ich schreibe auch gerade an einem Buch oder einer Buchidee und es war für mich so ein bisschen so das kleinere Übel, in Anführungsstrichen, mit zu sagen, ich mache mir den Weg einfach und schreibe erstmal weiter Tagebuch und meine Erkenntnisse und Erlebnisse, dass ich notiere, um dann irgendwann daraus die Buchkapitel zu schreiben. Genau, also ja, ich glaube, es ist vielleicht auch mit kleinen Zielen. Vielleicht sagst du auch einfach, du willst 5 Sätze schreiben am Tag. Mhm. Und dann schreibt man automatisch mehr in der Regel.
Ja, das würde mir wahrscheinlich helfen. Stimmt, das ist ein guter Ansatz. Vor allem, weil man ja eben so Sachen wie Kaffee kochen, macht man ja auch jeden Tag. Ja,
genau.
Also, das ist ja auch irgendwie in einem drin. Und ich glaube, da muss man erst die Schwelle überwinden. Ja, dann auch beim Schreiben. Bevor wir weiter reden, möchte ich gerne mit den Entweder-Oder-Fragen anfangen, um die Klammer zu öffnen für dieses Interview. Ich schieße mal los, okay?
Ja, ich bin gespannt.
Ich habe diese Fragen unabhängig von dir einfach aufgeschrieben, beziehungsweise ohne dich natürlich auch zu kennen. Heiraten, ja oder nein?
Ja.
Oh, schön. Ja.
Ich bin dann doch romantisch, glaube ich.
Schön.
schon mal gewesen auch, oder?
Nee, ich habe auch noch nie einen Antrag bekommen, aber ich habe eine ganz romantische Vorstellung, im Wald bzw. am Meer zu heiraten.
Oh ja. Und der Heiratsantrag, wie sieht da die perfekte oder die Idealvorstellung aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde den schon gerne bekommen, obwohl ich eigentlich nicht so super klassisch veranlagt bin, was es angeht, so Rollenverteilungsklischees mäßig, aber ja, irgendwie auf einer Reise oder an einem schönen Ort oder unter dem Sternenhimmel. Es muss nichts Krasses sein. Es wäre eher, dass die emotionale Verbindung dann da ist und dass dann schöne Worte kommen. Und
genau,
das finde ich wichtiger als die Show drumherum.
Ja, genau. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, die Worte sind wichtig. Wenn du sagst, die Rollenverteilung ist dir gar nicht so wichtig. Ich kenne auch ein Paar, wo die Frau den Antrag gemacht hat. Wie stehst du dazu?
Finde ich schön, auf eine gewisse Art und Weise, aber ich bin generell eher immer die Person, die, glaube ich, manchmal zu aktiv ist und zu viele Ideen reinbringt, dass ich denke, dass ich es total schön finden würde, damit überrascht zu werden.
Ja, stimmt.
Zum Beispiel.
Genau. Aus der Seele, ja. Manchmal macht man dann auch zu viel.
Genau.
Und kommt wenig zurück. Aber die nächste Frage. Bei Männern im Gesicht, rasierte Haut oder Bart?
Gerne 3 Tage Bart. Oder auch länger, aber dann muss genug Platz sein, um sich küssen zu können, ohne dass ich die ganze Zeit im Bart im Gesicht, also im Mund habe. Genau.
Okay. Also so ein richtig langer Bart, wie man so schön sagt in Berlin, ist eher nicht so.
Also es ist kein, also wenn da jetzt gerade jemand zuhört, der sowas hat, ich finde das kein Ausschlusskriterium. Also ich mag schon den Typ auch Holzfäller. Okay. Gut, aber ich glaube, das finde ich gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also ich bin zum Beispiel jetzt nicht so ein Fan von langen Haaren bei Männern auf dem Kopf. Bart, finde ich, habe ich nicht so eine Präferenz.
Okay. Meistens kommt es sowieso so, wie man nicht erwartet.
Genau.
Dann weiter Richtung Lebensmittel. Ketchup oder Senf?
Ketchup.
Senf gar nicht.
Ich mag nichts Scharfes. Das ist wahrscheinlich schon ein Problem für viele Beziehungen. Weil viele Männer gerne scharf essen, aber man kann ja zum Glück nachträglich schärfen.
Ich bin dass du das sagst.
Empfindlich, ja, was sagen
wir. Mein Freund macht überall Chili rein. Überall.
Ah.
Selbst in die Guacamole. Und ich sage dann auch immer, bitte, ich will nicht morgens, mittags, abends das Chili essen müssen.
Ja.
Ja, aber genau, das kann man ja besser oder auch selbst dosieren. Dann bleiben wir beim Essen. Süßes Popcorn oder salziges Popcorn?
Süßes. Okay. Ich war 2008 in Australien und ich war richtig geschockt, dass es nur salziges Popcorn gab. Und ich bin große Verfechterin vom süßen Popcorn, ja.
Da gibt es wirklich nur salziges?
Also 2008 war das noch so. Genau, wer weiß, was heute ist. Genau, es war im Kino. Ich muss auch sagen, ich habe mal im Kino in Deutschland gearbeitet, nebenbei zu meinem Studium. Und meine Hauptaktivität war süßes Popcorn nebenbei naschen, was man jetzt... Ich hoffe, mein Ex-Chef hört nicht zu. Das darf man natürlich nicht.
Darf man nicht, nee. Aber bei den Mengen...
Ja.
Ja, aber krass. Ja, aber 2008 ist ja gar nicht so lang her. Also vielleicht mögen das die. Mögen das auch nicht. Beim Thema Schlaf, Mittagsschlaf oder kein Mittagsschlaf? Legst du dich gerne mal so mittags hin? Wie ist es? Oder immer mehr
also,
auch?
Meine Freunde, die hier sind in Portugal, die würden jetzt lachen, weil wir essen wirklich gerade sehr gerne, sehr gut und sehr viel. Und mittags bin ich dann manchmal sehr erschöpft und dann lege ich mich auch ab und zu hin. Stimmt. Früher hätte ich gesagt, nee. Aber jetzt denke ich mir, auch wenn man die Zeit hat und ich gerade keinen Termin habe, dann ist so ein Mittagsschlaf von 20 Minuten oder so ganz nett.
Ja, ich glaube, das ist auch gesund einfach. Also das sollte man tun, auch vor allem nach dem Essen. Das ist ja auch von der Natur so einprogrammiert. Man fühlt sich danach, also der Körper muss es ja abbauen. Ist ja wie so eine Maschine, der muss es, ne? Also kann man sich das auch gut erklären.
Schön. Dann
darf man das machen, wenn man Zeit hat natürlich. Dann die letzte Frage. Cardio oder Gewichte? Sport.
Ja. Nee, also Gewichte irgendwie nicht so. Ich war mal im Fitnessstudio vor einem halben Leben, aber das fand ich immer ziemlich langweilig. Und genau, ich mache eigentlich mit meinem eigenen Körpergewicht, wenn dann Sport. Und genau, das finde ich auch irgendwie natürlicher. Ich glaube, das ist nicht irgendwie passender.
Ja, ich glaube auch, dass man da eher dem Körper angepasst trainiert und sowieso gerade der Zeitgeist, wo eh alles geschlossen ist, insofern richtig. Ich mache jetzt eine kleine Ausnahme und habe noch eine sechste Frage, weil ich gerne für dich, ja, ich würde dich gerne fragen und ich glaube, damit können wir vielleicht auch das Gespräch starten. Mhm. Bist du pragmatisch oder eher von Gefühlen geleitet? Das würde mich mal interessieren.
Das ist eine super spannende Frage. Also ich glaube, ich habe beides in mir. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so richtig befriedigend, diese Beantwortung. Aber also ich glaube, ich bin so vom Typ super pragmatisch. Also ich weiß nicht, ich sage auch, was ich zum Beispiel denke. Oder ich bin eine gute Organisatorin, glaube ich, was das angeht. Aber ich bin unglaublich krass mit meinen Gefühlen in Kontakt. Und ich glaube, da schlagen manchmal echt so zwei Herzen in meiner Brust. Also was ich auf jeden Fall nicht bin, ist rational. Das kann ich sagen. Genau, okay. Und ich versuche immer mehr, sagen wir mal, auch meine Gefühle zu hinterfragen und da habe ich wahrscheinlich wieder einen pragmatischen Ansatz. Also es ist schon irgendwie so eine Mischung aus beidem. Ja.
Ich finde auch, dass es beides sich nicht ausschließt am Ende. So
wirklich. Glück gehabt.
Du hast mir in der Anfrage geschrieben, dass du digitale Nomadin bist. Das ist ein Begriff, der ist ja unglaublich häufig jetzt gerade im Umlauf. Mhm. Und auch ein, auch am Puls der Zeit, in Zeiten der Corona-Krise. Und auch ein Traum von so vielen Menschen. Hm. Wie bist du dazu gekommen? Ich weiß gar nicht, wo wir genau anfangen sollen. Oder erzähl du einfach mal, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? In Portugal, in einem schönen Lehmhäuschen, so sieht das aus.
Ja, es ist so ein Steinhaus, zum Glück.
Lehmhaus ist auch was anderes.
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde 2018 anfangen, denn da habe ich mich selbstständig gemacht als Coach für berufliche Neuorientierung und Achtsamkeit und diese Themen und habe 12 Jahre in Berlin gelebt bis letztes Jahr und habe da auch in der Praxis gearbeitet, oder Praxis, also in gemieteten Räumen in Friedrichshain, und habe da eben die Menschen immer persönlich getroffen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich bin so unabhängig inzwischen durch meine Selbstständigkeit, dass mir es gar nicht passt, dass ich jetzt in Berlin sein muss, um meine Kundinnen und Kunden zu treffen. Und ich hatte schon immer eben dieses Fernweh. 2008 war ich eben in Australien und auf Weltreise. Und wie kam das dann so 10 Jahre später eigentlich wieder, dieses Gefühl von, ich möchte wieder diese Unabhängigkeit, dieses Freisein. Und genau, und dann habe ich eigentlich alles darauf ausgebaut und aufgebaut, dass ich mir das wieder ermöglichen konnte. Habe dann zum Beispiel ein Jahr später mal 2 Wochen hier in Portugal verbracht, um das mal zu testen mit den ersten Kundinnen und Kunden. Ja, das hat dann sehr gut über Zoom funktioniert. Und
so wie wir es jetzt auch machen.
Ja. Genau, und dann habe ich irgendwie gedacht, es wäre ja jetzt total blöd, das nicht weiter zu verfolgen. Und interessanterweise, war das Beziehungsende von meinem damaligen Freund. Also alles passt dann irgendwie so auch zusammen, weil man gemerkt hat, er hat ein ganz anderes Leben geführt. Das finde ich auch interessant jetzt hier für das Gespräch. Also jemand, der natürlich klassisch 9-to-5 arbeitet und immer in ein Büro gehen muss, das war ja vor Corona noch sehr üblich, war das natürlich relativ schwierig, meinen Lebenswunsch mitzuverfolgen. Wo wir dann beide so sehen mussten, okay, irgendwie das würde nicht langfristig funktionieren. Und genau, dann habe ich eigentlich interessanterweise kurz vor Corona, ohne es zu wissen natürlich, meine Praxis aufgegeben und entschieden, dass ich das mal ausprobieren möchte unbedingt, und habe dann fast alles verkauft, was ich besitze. Habe irgendwie jetzt noch 13 Kisten, über die freut sich meine Mutter in ihrem Keller, und bin dann nach Bali. Und das war letztes Jahr im Februar.
Wann warst du auf Bali?
Letztes Jahr im Februar.
Ich auch.
Ach, wirklich? Ach, ja, vielleicht waren wir am gleichen Ort.
Das gibt's da gar nicht. Ich war 4 Wochen von Februar bis Mitte Februar bis Mitte März. Und ich bin
wir waren zeitgleich da.
Das ist ja Wahnsinn. Okay, wow. Müssen wir nur mal nach dem Gespräch hier nochmal ausklemmen.
Ja, spannend. Ja, genau. 4 Wochen war ich da. Es war toll. Es war so schön.
Ich bin gestern vor einem Monat zurückgekommen und voll in den Lockdown rein und wurde krass, komplett überrannt und habe nichts mehr verstanden. Tegel war wie ausgestorben und ganz komische Zeit.
Ja, ich meine, meine Idee war natürlich auch eine andere, ne? Ich wollte irgendwie so die Welt jetzt nochmal so wieder irgendwie 2008, so nach dem Motto. Und dann war dann noch in Kuala Lumpur mit einem sehr guten Freund und bin dann weiter nach Nepal. Weil ich mir nämlich einen Wunsch erfüllen wollte. Ich wollte unbedingt den Annapurna Trail laufen, der ist im Himalaya.
Ja.
Und es passt jetzt nicht ganz zu der ursprünglichen Frage, aber vielleicht nur ganz kurz dazu zu Ende. Es war sehr abenteuerlich, denn da war Corona dann ja eigentlich schon omnipräsent und ich bin gerade noch so ins Land reingekommen. dann 2 Tage später durfte niemand mehr einreisen. Mhm. Und ich habe dann diesen Trail auch angefangen. Und an Tag 5 habe ich leider einen entzündeten Blinddarm. Oder man hat vermutet, dass ich einen entzündeten Blinddarm habe.
Was sehr, sehr gefährlich ist.
Helikopter ins Krankenhaus geflogen.
Okay. Ja. Und dann, ja, in welchem Krankenhaus lagst du denn da?
In Kathmandu.
Okay.
Wow. Ein Glück kann man sagen, also es war so ein Touri-Krankenhaus, ja. Meine Krankenversicherung sei Dank, und dann stellte sich auch nach einem Tag heraus, nach 1000 Untersuchungen, es war einfach eine Lebensmittelvergiftung. Mhm. Okay. Es war sehr schade, weil ich damit natürlich die Wanderung abbrechen musste, ja. Und dann war ich auch mitten im Lockdown in Kathmandu und dann kam man da auch nicht mehr weg, weil der Flughafen geschlossen hatte, und ja. Es war sehr abenteuerlich.
Ja. Sehr abenteuerlich, meine Güte, aber dann bist du irgendwie zurückgekommen.
Genau, ich bin dann irgendwann mit dem Rückholprogramm der Regierung wieder in Deutschland gelandet. Okay. Und das war ja überhaupt nicht der Plan. Also interessanterweise, ich wollte ja vor allem digitale Nomadin sein, und das habe ich geschafft, denn ich war dann immer noch digitale Nomadin, nur halt nicht am Strand, was ja eh so ein Klischee ist, sondern ja, letztendlich in Köln. Also ich habe dann 8 Monate lang in Köln gewohnt, weil ich die ganze Zeit dachte, ach, vielleicht kann ich ja demnächst wieder los. Konnte ja, ja, keine Ahnung, dass das alles so, oder vielleicht schon, aber ich habe es nicht geahnt, dass es alles so bleibt, wie es ist. Und habe dann eigentlich immer von einer Zwischenmiete in die nächste gewechselt. Und irgendwann war dann Dezember, ja. Und ich war immer noch in Köln. Genau.
Und dann war das die Idee Portugal.
Ja, die Idee gab es eigentlich schon das Jahr vorher. Ich wollte eigentlich schon letztes Jahr im Mai meinen Geburtstag hier verbringen. Und das ging dann
ja schon in Portugal. Mhm.
Genau, und dann habe ich aber letztendlich gedacht, okay, der Traum ist immer noch da und ich kann mir jetzt keine, ich habe auch versucht, zwischendurch eine feste Wohnung zu bekommen in Köln und so. Es hat alles nicht geklappt. Es ist ähnlich schlimm wie in Berlin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, weil ich nochmal los soll. Und dann bin ich am 27. Dezember nach Portugal geflogen mit einem Hinflugticket ohne Rückflug, genau.
Sehr schön. Und weil du jetzt gerade sagst, vielleicht, weil es so sein sollte, glaubst du daran, dass Dinge so passieren, weil sie so passieren sollen? Kann man ausdrücken?
Ja, ich glaube, ja, ich glaube irgendwie an sowas wie Schicksal. Ich glaube auch daran, dass es ganz viele Lernaufgaben im Leben gibt, an denen wir irgendwie wachsen sollen. Auch wie mit dem in Nepal und so. Also ich meine, ich war ganz alleine da. Es gab so gut wie keine Touristen mehr. Es war eine super herausfordernde Situation. Ich bin da auch ein bisschen kurz vom Nervenzusammenbruch gewesen in den Bergen. Zumal ich keine alpine Wandererfahrung habe. Das hätte man sich vielleicht auch vorher überlegen können.
Okay, wow.
Genau, ich bin da manchmal sehr impulsiv, was sowas angeht. Abenteuerlustig. Genau, und ja, ich glaube, das ist immer was, also ich versuche, das Leben so zu sehen, dass es immer was für uns hat, wenn was passiert, was bei manchen Erlebnissen sehr, sehr herausfordernd ist. Aber das bringt wahrscheinlich auch ein bisschen meine Tätigkeit als Coach mit, dass ich vieles als Wachstumserfahrung sehen möchte auch. Genau.
Was glaubst du, ist deine Aufgabe, die du abhaken, erfüllen solltest auf diesem Planeten?
Also die letzten 3 Jahre haben mir eigentlich auf jeden Fall gezeigt, dass ich sehr gut Potenziale in anderen Menschen irgendwie spüren und sehen kann und ja häufig an Menschen glaube, die nicht an sich glauben, und das wirklich, sagen wir, auch so wie so eine Vision fast sehen kann, und dass ich denen, also dass sie dann durch mich auch irgendwie den Mut bekommen, diese Wege dahin zu gehen, um das umzusetzen. Und das ist irgendwie total, total schön, ja.
Schöne Erkenntnis, dass du das auf jeden Fall für dich so siehst und dass du dich auch traust, das auszusprechen, ne?
Ja, hat lange gedauert, kann ich sagen. Also das ist ja auch nichts, wie du sagst, ist nichts, was man von heute auf morgen erfährt. Dafür muss man auch ganz viel erstmal an sich selber glauben.
Ja.
Und ich habe mich zum Beispiel auch erst selbstständig gemacht, nachdem ich sehr, sehr lange angestellt war, also mein ganzes Berufsleben vorher, und letztendlich aus meinem Traumjob gekündigt wurde, betriebsbedingt. Also es ist, auch das ist nicht so wie, ach, ich mache mich mal selbstständig gewesen, sondern sehr viel Selbstzweifel und so später und selbst Coaching-Erfahrungen, die ich dann bekommen habe, dass ich gemerkt habe, okay, es lohnt sich, das auszuprobieren, weil zurück in die Anstellung kann ich immer, genau.
Ja. Und ich glaube, wenn man einmal freiberuflich ist, ist es schwierig, aber wieder zurückzukehren. Also ich bin seit letztem Jahr freiberuflich, auch Corona-bedingt, aber das würde ich dir einfach mal im Privaten einfach mal erzählen.
Ja, gerne, würde mich sehr interessieren.
da haben, glaube ich, einiges auszutauschen. Was mich jetzt noch interessiert, bevor wir so zu den Themen Liebe, Beziehung kommen und was du suchst oder warum du auch hier mitmachst, wie ist denn deine aktuelle Situation? Wie lebst du Bleibst du dort? Was sind so deine Pläne? Hast du überhaupt welche? Hat man überhaupt Pläne in diesen Zeiten? Eher nicht.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, weil ich immer sehr gerne geplant habe, ist es für mich letztes Jahr die mega Herausforderung gewesen, dass alles über den Haufen geworfen wurde. Insofern übe ich mich darin, nicht zu weit rauszugucken. Aber genau, bis Ende Mai haben wir jetzt die Unterkunft. Also ich sage hier wir, weil ich mit zwei Freunden bin, die auch digitale Nomaden sind und zum Glück nicht ganz alleine. Das ist auch gut. Ja. Und wir haben das jetzt hier bis Ende Mai gebucht erstmal und aktuell versuchen wir, die Gegenwart zu genießen und noch nicht jetzt schon wieder das nächste zu buchen oder zu gucken. Also Stand jetzt ist eigentlich alles offen. Ich kann mir gut vorstellen, auch noch ein bisschen hier zu bleiben. Weil jetzt in der schönsten Jahreszeit das Land wieder zu verlassen, wäre auch ziemlich hart.
Das wäre hart, ja.
Aber ich denke auch da, ich möchte da auch offen bleiben. Und es hat sich gezeigt, dass es Sinn macht, auf meine Impulse zu vertrauen. Wenn da irgendwie was von außen kommt, was sich richtig anfühlt, dann folge ich dem auch gerne. Und genau, insofern ist das offen. Und hat das deine Frage jetzt schon beantwortet?
Ja, schon.
Okay. Man könnte mal so von Stöckskin kommen bei dieser Erzählung.
Wie sieht denn da dein Alltag aus? Würde mich mal interessieren. Du hast gerade schon gesagt, digitale Nomadin oder Nomade am Strand mit einem Laptop, das ist ja das Bild, was man bei Getty Images finden würde, wenn man das eingeben würde. Bist du nah am Strand oder in welcher Umgebung bist du und was treibst du da, wenn du nicht arbeitest?
Also wir sind hier eine Stunde von Lissabon entfernt. Der nächste größere Ort heißt Sintra und es ist so 20 Minuten zu Fuß zur Küste, was sehr schön ist. Man muss dazu sagen, wir haben gerade Ausgangssperre. Wir dürfen eigentlich nur für sportliche Einzelbetätigung rausgehen und zum Einkaufen und zum Arzt. Deswegen, es ist sehr eingegrenzt, aber ich versuche jeden Tag mindestens einmal zum Meer zu gehen. Ja. Und ich habe das große Glück hier, dass wir einen Garten haben und Katzen und Hunde und es ist so, also ich verbringe die Zeit, in der ich nicht arbeite, total gern draußen. Wir haben hier so einen kleinen Basketballplatz, wo wir irgendwie Longboard ausprobieren, sagen wir es mal so, und ich fahre Rollschuhe, also versuche ich da Rollschuhe zu fahren und also mein Tag ist meistens, sagen wir mal, auch wirklich so 8 Stunden ungefähr arbeiten vorm Computer oder am Computer, entweder mit Klientinnen und Klienten das Coaching oder ich arbeite gerade auch noch für 2 andere Coaches zum Beispiel und bin da eher so aus meinem alten Leben noch Content Managerin, was ich früher gemacht habe. Und auf der anderen Seite schreibe ich eben ganz viel an meiner Idee da. Und genau, ich versuche, was auch immer, kennst du wahrscheinlich selber als Freiberuflerin, nicht so leicht ist, diese Balance zu halten. Ja. Und deswegen ganz fängt mein Tag halt auch immer mit Sport an. Und ich hoffe, ich versuche immer, dass er mit Sport endet, so ein bisschen oder mit irgendwie Bewegung. Genau, und wir, ehrlich gesagt, setzen auch viel Zeit oder investieren viel Zeit in das Thema Essen, weil meine Freunde essen vegan, zuckerfrei und glutenfrei.
Wow.
Das habe ich vorher alles nicht gemacht. Ich war nur Vegetarierin und dadurch ist es auch schön, dass wir viel gemeinsame Zeit haben, wo wir Essen zubereiten, gemeinsam essen und so, genau.
Ja, aber es ist eine super Beschäftigung, auch im Team oder mit anderen zusammen, also kochen, essen.
Total.
Was mich jetzt noch interessiert ist, dieses digitale Nomadentum könnte ja auch von Neidern. Es gibt viele Menschen, die da neidisch drauf sind oder drauf reagieren und sagen, die da draußen am Meer, die liegen nur in der Sonne rum und machen nichts. Und was ist denn das für eine Art von Arbeit? Was würdest du diesen Personen sagen wollen oder wie wichtig ist dir da auch so ein bisschen auch eine Aufklärung, also zu zeigen, es geht auch anders. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu verstehen, es gibt andere Wege zu arbeiten, ohne immer 0815-like halt aufstehen zu müssen ins Büro. Was würdest du dazu sagen oder was ist da deine Meinung zu?
Also ich versuche, mich dann nicht zu rechtfertigen, was mir aber durchaus manchmal nicht so gut gelingt, weil ich dann auch denke, also ich sage dann zum Beispiel sowas, wie wenn Bekannte zu mir sagen, ach, du machst ja die ganze Zeit Urlaub da.
Ja, genau, das meine ich. Ne? Also genau. Familie, es geht ja darum, wenn man außerhalb des Rahmens etwas macht, oder ich meine, Medienberuf bei mir ist auch verrückt, ja, also ich mache auch Dinge, die andere nicht ganz verstehen, so, oder vielleicht die Generation vor mir nicht ganz versteht. Da muss man sich irgendwie immer wieder erklären oder das heißt dann, ja, es ist doch kein richtiger Job, wie verdienst du dir damit Geld? Ne?
Ja, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen davon gelöst, Leute zu überzeugen, dass das eine gute Variante ist, weil ich dann auch, also ich bin da immer sehr ehrlich mit, es hat nicht nur Vorteile. Also ja. Ich bin so krass auf gutes Internet angewiesen. Ich brauche eine gute Arbeitsatmosphäre. Also ich bin da auch schon fast ein bisschen übersensibel. Dann, also wenn das alles nicht funktioniert, kann ich nicht arbeiten. Und ich versuche dann einfach immer ich glaube, das ist das, was mir wichtig ist, dass ich einen authentischen Blick darauf gebe, dass es natürlich wunderschön ist jetzt gerade, es ist, die Sonne scheint, es ist warm einigermaßen. Ich poste, wenn dann auch, sagen wir jetzt so eine WhatsApp-Status, schöne Fotos oder auch mal Regenfotos, aber ich würde immer ganz ehrlich sagen, es hat nicht nur Vor- und Nachteile und man muss sich selbst auch, sagen wir mal, organisieren können, jeden Tag neu motivieren. Klar, ich hätte auch den ganzen Tag Lust, hier in der Sonne am Pool zu liegen. Mhm. Aber nicht, weil dann hatte ich nicht kein Geld. So, ne? Also, genau, ich versuche, da einfach, glaube ich, offen mit umzugehen. Und ich, klar, manchmal sage ich auch, hey, das könntest du auch. Ich versuche auch Menschen zu motivieren, die dann irgendwie sagen, aber ich könnte das gar nicht. Dann mit denen gemeinsam herauszufinden, warum denken sie dann, dass es nicht geht? Ist das wirklich wahr? Mhm. Oder zeigt nicht eigentlich gerade eine Zeit wie Corona, dass es in vielen Jobs durchaus möglich wäre? Weil ob du jetzt gerade in, weiß nicht, Castrop-Rauxel, Berlin oder München am Computer sitzt oder hier, ist eigentlich egal.
Ja, also, ja. Ich glaube auch, dass diese Zeit vor allem ganz viel ändern wird und auch viele Vorgesetzte da flexibler macht, hoffentlich.
Ja, genau. Ich kann es trotzdem empfehlen, kann ich sagen.
Ja, oder es einfach auszuprobieren.
Ne? Genau.
Punkt, genau.
Punkt, genau.
Kommen wir mal zu den Themen Liebe und Beziehungen. Hier geht es ja auch darum, dass wenn jetzt jemand zuhört. Warum hast du dich entschieden, hier mitzumachen, obwohl du gerade in Portugal sitzt und so ein Lebenskonzept gerade durchführst? Nee, kann man das sagen? Also nach so einem Konzept lebst. Da könnte jetzt zum Beispiel jemand sagen, ja, ich will die unbedingt kennenlernen, aber ja, jetzt sitzt sie da in Portugal. Wie soll das denn funktionieren?
Ja, also erstmal könnte man ja ein Zoom-Date machen. Ja. Ich habe auch schon, man kann ja toll Zoom Wein trinken machen. Ich habe auch schon eine Tanzparty organisiert über Zoom.
Ja, wirklich?
Ja, also das geht ja theoretisch auch alles.
Lass mich gerne ein, das nächste Mal.
Ja, sehr gerne. Also genau, ich glaube, das fördert eher meine Kreativität, wenn jemand sagt, das geht doch gar nicht. Ja, erstmal zu dem Punkt, die ist ja ganz woanders. Sagen wir mal, die Person, die das sagt, ist in Deutschland. Ich habe ja immer noch meine engsten Freunde, meine Familie in Deutschland. Es wird keine Zeit geben, in der ich nicht nach Deutschland komme zum Beispiel. Also ja. Mein Plan ist schon im Sommer irgendwie meine Liebsten zu besuchen, wenn das irgendwie geht. Warum ich das gesucht oder mich gemeldet habe? Also meine Freundin, mit der ich hier bin, die hat mir von dir erzählt oder von deinem Podcast. Okay. Ja, ich weiß nicht, woher sie davon wusste. Und dann habe ich mir ein paar Folgen angehört und dachte, ach, irgendwie ist das so eine verrückte Aktion. warum mache ich das nicht einfach mal? Ist ja auch ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone,
muss ich sagen. Ja, ist ganz oft das der Grund auch, ja, um einfach mal was anderes auszuprobieren. Ne?
Genau, und irgendwie denke ich, die Zeit ist eben besonders, also erfordert sie vielleicht auch besondere Maßnahmen und worunter ich schon, also leide klingt jetzt so ein bisschen sehr krass, aber was ich sehr schade finde, ist eben, also ich liebe es, Menschen kennenzulernen, nicht nur jetzt im Beziehungskontext, sondern eben auch generell und das fehlt mir total krass.
Ja.
Ich habe da so ein totales Leck irgendwie, was das angeht und ich meine, natürlich fände ich es auch schön, dieses Leben, also es muss ja auch nicht sein, dass jemand genau dieses Leben führt, aber es wäre auch schön, wenn jemand dafür offen wäre, das vielleicht zeitweise auszuprobieren oder wer weiß, was das dann bedeutet, ob es eine Fernbeziehung ist oder nicht. Ich bin da auch offen. Ich würde auch gerne mein Leben mit jemandem teilen.
Ja.
Gut, und ist meine Erfahrung.
Ja. Das Gute ist ja, dieses Format lässt ja so viele Möglichkeiten offen eben auch, ne, um auch einfach so sich kennenzulernen, wenn jemand mehr über dich erfahren will oder wie auch immer.
Ne? Total.
Und du hattest jetzt gesagt, du hattest 2018 ist deine Beziehung quasi zu Ende gegangen.
Mhm. Ne? 2018 nicht. Also da sind wir, da war ich selbstständig. Also wir sind nicht mehr zusammen seit, vorletztes Jahr. Genau, seit Sommer ungefähr. Mhm.
Und wie würdest du dich als Single beschreiben? Also wie erlebst du die Zeit?
Ach, die hat so viele Facetten. Ne? Also ich würde sagen, es gibt ein Single-Sein vor Corona und es gibt ein Single-Sein.
Stimmt. Es gibt ein Leben vor Corona.
Genau. Ich will jetzt gar nicht sagen nach Corona, weil wer weiß das schon.
Ja,
Vorher war es... gute Frage, wie war das eigentlich? Also ich habe mich auch in meiner letzten Beziehung immer sehr frei gefühlt. Also heißt, weil wir uns immer, wir sind auch noch sehr gut, also wir sind auch immer gut befreundet. Also wer mich kennenlernt, wird erfahren, dass es durchaus, also es gibt zwei Ex von meinem Leben, die immer noch sehr gute Freunde von mir sind und es ist mir auch wichtig, dass das so bleibt. Ja. Was vielleicht manchmal gar nicht so leicht vielleicht für jemand Neues dann ist, aber die Person merkt dann auch schnell, dass das unbedrohlich ist. Genau, und ja, ich würde sagen, die Zeit, also ich habe mich immer frei gefühlt, deswegen war das jetzt nicht so, wow, jetzt bin ich endlich wieder Single und kann machen, was ich will, sondern ich habe dann eigentlich wirklich angefangen zu gucken, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht die ganze Zeit auch gucke, was sind die Bedürfnisse meines Partners. Also das musste ich sehr krass lernen in den letzten 2 Jahren, dass ich mich sehr viel auch angepasst habe, was jetzt auch meine Verantwortung ist natürlich. Und erstmal zu gucken, wer bin ich eigentlich und was möchte ich und dass ich auch meine Bedürfnisse äußere. Ja. Weil ich dann auch, sagen wir, vielleicht wegen der Harmonie oder wegen irgendwie, weil ich dem anderen auch nicht verletzen möchte. Genau, diese klassischen Sachen. Das dann irgendwie nicht gesagt habe oder ich habe es gesagt, aber dann nicht irgendwie mich dafür mehr eingesetzt oder sowas. Ne? Und genau, und jetzt mit Corona, naja, das ist ja, seitdem ich jetzt so gesehen auf der Reise bin, klar lernt man mal Menschen kennen, die dann auch irgendwie für eine gewisse Zeit, ne, irgendwie einen, weiß nicht, berühren oder so, aber wo man auch gemerkt hat, dann, weiß nicht, entweder passt es aus anderen Gründen nicht oder genau, mein Lebensstil passt dann nicht zu denen oder deren Lebensstil nicht zu meinem. Das ist schon ein Thema, das stimmt schon. Wenn man sich da so unterscheidet, das wird immer wieder zum Thema werden, wenn man nicht irgendwie einen Kompromiss oder einen Aufeinanderzukommen findet.
Ja, definitiv. Was hast du denn gelernt über dich, was du in der Beziehung nicht von dir wusstest?
Gute Frage. Ich muss mich kurz drüber nachdenken, es sind so viele Sachen. Also ich würde sagen, generell habe ich mich in den letzten 2, 3 Jahren nochmal total krass verändert, glaube ich. Also heißt, ich bin noch mehr ich selbst geworden, was auch immer das bedeutet. Aber sagen wir mal, noch authentischer, dass ich mehr sage, okay, ich weiß nicht, ich bin eben eine Abenteurerin zum Beispiel und ich möchte vielleicht auch mal besondere Sachen im Rahmen einer Beziehung gerne ausprobieren oder so. Oder Sachen auch ausprobieren, die vielleicht nicht jeder so machen möchte. Du wirst schon danach gleich fragen, aber ich...
Kannst du das bitte erläutern?
Ja, keine Ahnung. Also zum Beispiel deine Erfahrung auch damit zu machen, wie es wäre, eine dritte Person gemeinsam zu treffen und da irgendwie sexuelle Erfahrungen zu machen zum Beispiel. Und ich habe dann auch... Genau, und das, da auch dann offen zu stehen. Also ich habe das dann auch Freundin erzählt und auch dann davon mal geschwärmt, dass das auch durchaus echt eine schöne Erfahrung ist. Zwar, also neben meinem, sagen wir mal, mit dem ich dann eine Affäre hatte, noch jemand anders zu treffen und dass das für uns beide auch total, es hat wirklich auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, finde ich, wenn es um diese Themen Eifersucht geht.
Ja.
Ich habe eine Zeit lang, letztes Jahr war ich eigentlich der festen Überzeugung, ich möchte jetzt Polyamor leben zum Beispiel.
Ja, das wäre jetzt auch so eine Frage von mir. Also wie stehst du dazu? Offene Beziehung ist jetzt in einer Großstadt wie Berlin natürlich auch immer ein Thema, auch unter Freundinnen.
Ja, also...
Unter Druck gesetzt tatsächlich auch. Also das kenne ich von mir nicht selbst, aber von Bekannten, die da sagen, ich habe das Gefühl, ich muss da mitziehen, aber ich will das ehrlich gesagt gar nicht, aber vielleicht wäre das ja richtig. Da gibt es Artikel, die sagen, wir sind nicht monogam von Natur aus, weil XY. Also du meintest, du warst davon überzeugt?
Wie hat sich also ich hatte immer monogame Beziehungen, so gesehen vorher, und habe dann aber immer mehr gemerkt, ich habe dieses Buch von Friedemann Karich gelesen, das Ende der Monogamie oder vom Ende der Monogamie, und war total, also ich kann es jedem empfehlen, egal ob man sich für das Thema interessiert oder nicht, weil es so viel beschreibt, auch so von der Geschichte her, wie wir Menschen dazu gekommen sind, in Kleinfamilien zu leben. Und es hat mich total berührt, weil ich irgendwie dachte, ja, warum muss das eigentlich so sein? Also warum könnte es nicht auch so sein, dass man zum Beispiel sich gegenseitig erlaubt, auch andere, wenn man in einer Beziehung ist, erlaubt, andere Erfahrungen zu machen, und sagen wir, das oberste Gebot ist aber Transparenz und Ehrlichkeit. Das kann ich mir zum Beispiel gut, also ich habe das jetzt in dem Ausmaß so noch nicht gelebt, aber ich könnte mir das gut vorstellen, nicht per se offen und es ist egal, wer was mit wem macht, sondern es gibt so eine Art Kernbeziehung, die ich auf jeden Fall gerne hätte, und sich dann zu erlauben, aber auch zu erlauben, das klingt auch schon so hart, aber die Möglichkeit zu haben, eben andere Erfahrungen zu machen, und ich glaube, das geht halt aus meiner Perspektive und der Wahrnehmung wahrscheinlich nur, wenn es eben diese Verbundenheit und dieses Vertrauen zwischen den zwei Personen gibt, die, sagen wir, diese Beziehung führen, dass man das schon handeln wird oder dass man damit umgehen wird, also zum Beispiel, wenn man sich verknallt in jemand anders, dass das besprochen wird zum Beispiel oder geguckt wird, was man jetzt macht. So, also ich habe zum Beispiel auch einen Mann kennengelernt letztes Jahr, der in einer Ehe war, die dann die geöffnet haben. Und ich fand es total spannend, mal auf der anderen Seite zu sein und zu beobachten, wie das ist, was es mit einem macht. Und dass es natürlich auch meine Eifersucht total getriggert hat, obwohl ich die neu war. Und ich habe total viel über mich gelernt. Also so dieses, dass es halt alles mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun hat. Und das heißt nicht, dass es für jeden, überhaupt nicht, ne? Ich glaube, es ist nicht für jeden das Richtige, aber ich möchte nie das Gefühl haben, dass ich irgendwie dann eingeschränkt wäre. Also zumindest, dass ich auf jeden Wunsch erstmal äußern kann. Und dann kann man ja gucken, kann der Partner damit umgehen oder nicht? Oder gibt es vielleicht einen Mittelweg, was man ausprobieren könnte, dass man sich gemeinsam mit jemandem trifft oder so? Genau, ich bin da sehr, ich glaube, experimentierfreudig. Ich glaube, dass man nicht weiß, ob etwas einem gefällt, wenn man es noch nie ausprobiert hat.
Ja, ich glaube, das ist der Kern der ganzen Geschichte, ne? Weil ich wollte gerade fragen, wie findet man das für sich raus?
Erstmal, glaube ich, Akzeptanz, ne?
Also ich glaube, wenn man es dann auch und es dann total gegen die Wand fährt und man dann die Beziehung deshalb aufs Spiel gesetzt hat, könnte manchen Menschen dann vielleicht auch Angst machen.
Ich glaube, das macht ganz viel Angst. Also ich glaube, deswegen machen das auch. Also mir hat das ja auch Angst gemacht. Und also alleine sich dann auf so einer Plattform zu tummeln, wo das total offen kommuniziert wird und man denkt, oh Gott, also alleine muss man ausfüllen muss, was hat man für Vorlieben oder nicht. Mhm. Und dann, oh Gott, will ich wirklich, dass das da steht? Und stehe ich da eigentlich zu? Also ich glaube, die Hauptfrage, eine Frage war ja auch von dir, was habe ich gelernt? Mhm. Ich glaube, ich habe vor allem gelernt, erstmal per se jeden Gedanken mir selbst zu erlauben, erstmal vor mir selbst. Und mich nicht dafür zu verurteilen. Und dann mal zu gucken, ist es wirklich mein Wunsch oder ist es vielleicht was, was von außen kommt? Und ja, manche Sachen habe ich dann auch ausgerührt und dachte, okay, nee, finde ich nicht so cool. Also muss ich nicht nochmal machen. So. Aber ich habe es für mich also herausgefunden. Das fand ich wichtig.
Mhm. Genau. Gut. Und du sagst, also du bist ja selbst Coaching, auch in Sachen, was hattest du geschrieben, auch in Sachen Liebe, ne?
Ja, also ich habe angefangen mit beruflicher Neuorientierung, genau. Und jetzt geht's eigentlich immer mehr um das Thema Selbstakzeptanz und das Liebe. Und das bezieht sich natürlich Job wie auch auf Beziehung.
Ja. Und da könnte jetzt auch vielleicht jemand sagen, es ist das Phänomen wie bei Ärzten oder bei Psychologen. Die können sich das ist auch schon auch so eine typische Frage, aber ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Therapeuten, Ärzte können sich doch auch selbst versorgen, mehr oder weniger. Und wenn du jetzt Coachin bist, könnte man jetzt sagen, fällt es dir nicht leichter, dann jemanden zu finden?
Also ich habe mir das Gefühl, das ist noch schwieriger, ehrlich gesagt. Also wie man so schön sagt, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Nee, also ich glaube, das Problem ist manchmal, oder die Herausforderung ist, dass man ständig in diesem Coaching-Modus ist und ich ständig an mir arbeite und ich manchmal eher wieder mehr dahin kommen darf, das Leben einfach zu leben und zu genießen. Und ich versuche nicht, mich ständig zu optimieren, aber klar, es gibt immer Themen, wo man denkt, ach, da habe ich noch irgendwie Angst, da kann ich ja noch mal hingucken, was gibt's denn da noch für eine Information für mich? Und ich meine, auch beim Coaching ist es so, auch ein Coach braucht einen anderen Coach, um an seinen Themen zu arbeiten letztendlich. Mhm. Und ich glaube, das ist, was ich auch wichtig finde, ist, dass ich zum Beispiel in meinen Freundschaften und dann auch in Beziehungen nicht coache. Das war auch immer die Angst von meinem Ex-Freund, dass ich ihn gerade coache. Und das ist natürlich manchmal schwierig, weil es ist doch ein Teil meiner Persönlichkeit geworden und ich habe da nicht einfach Feierabend und das hört dann auf.
Ja. Ich bin mir nicht. So kann ich gut nachvollziehen. Wenn du sagst, da gibt's auch noch so ein paar kleine Spleens, kleine Ängste, was ist denn so deine Urangst, mit der du so lebst oder die du so mit dir rumschleppst?
Verlustangst, ja. Ich glaube, Verlustangst. Also ich war mal im Vipassana, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es ist so ein 10 Tage Schweigen, Meditations
Retreat. Nee, ich habe das mal als Kloster irgendwie. Da war auch eine Gästin hier, die hat das mal Frage gemacht in Deutschland, in einem Kloster.
Ah ja. Genau, und da habe ich das, und das waren 10. Und da habe ich, meine Hauptangst war wirklich, dass meiner Familie was passiert. Also ich war irgendwie also du durftest ja niemanden anrufen, du durftest mit niemandem sprechen. Nur in absoluten Notfall hätte man mich erreichen können. Und da sind total die krassen Ängste losgegangen mit, da passiert gerade was, ich bin nicht da. Also als ob ich alles lösen könnte und handeln könnte. Okay. Und das, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also Stichwort Scheidungskind und Co. Und damit immer wieder mich zu konfrontieren und daraus zu lernen und dann eben nicht panisch zu werden, ne? So mich selbst zu regulieren, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wahrscheinlich mein Leben lang irgendwie da sein wird.
Ja. Und bildet sich das auch in Beziehungen ab, in Liebesbeziehungen bei dir? Mhm.
Ja, gute Frage. Also es könnte sich abbilden in dem, dass ich in der Vergangenheit dann immer sehr viel gegeben habe, glaube ich, zum Beispiel, und immer sehr bemüht war, dass das dann alles harmonisch ist, aus der Angst, dass es dann irgendwie, wenn es nicht harmonisch ist, zu Ende geht. Mhm. Und dass ich auch gerne lange an Menschen festhalte. Mhm. Auch wenn man dann eigentlich merkt, vielleicht die Beziehung, andere hätten die vielleicht schon 2 Jahre vorher beendet oder so. Mhm. Wo ich dann aber gesagt habe, nee, ich möchte alles versucht haben.
Ja, ja.
Bevor man aufgibt, in Anführungszeichen. Alleine aufgeben ist auch schon interessant. Also genau, bevor man das dann gehen lässt. Und ich bin nicht so gut im Menschen loslassen. Das übe ich noch, genau.
Okay. Ja, man sieht dann erst, wenn es zu Ende ist oder wenn man jemanden gehen lassen hat, dann sieht man klarer. Ja. Dann weiß man, okay, man hätte vielleicht schon 3 Jahre vorher Reißleine ziehen können.
Genau.
Na gut. Wie stellst du dir denn... Ja, 8 Jahre Berlin. Berlin hat man so ein bisschen.
Finde ich gut. Ja, genau.
Wie stellst du dir denn die perfekte Partnerschaft vor? Also in Attributen oder in Adjektiven? Kannst du die jetzt selbst malen, backen, wie auch immer, darstellen?
Ja, also perfekt wird es ja eh nicht geben, ne? Das wissen wir ja leider. Aber... Also ich würde sie ja mit Gefühlen beschreiben. Also ich finde es schön, also oder wichtig, dass wir uns gleichberechtigt fühlen, also auf Augenhöhe. Ich finde es schön, wenn sich das abwechselt, mal dieses Gefühl von der eine ist eher der Initiator und dann die andere zum Beispiel. Ich glaube, ich brauche schon auch irgendwie jemanden, der da auch mal, sagen wir mal, sagt, so mich begeistern möchte zum Beispiel und mitreißen möchte. Und andersrum wiederum mache ich das ja auch sehr gerne. Mhm. Ja, Ehrlichkeit finde ich wirklich unglaublich wichtig. Wirklich auf dem Niveau dann auch, was ich eben selbst übe, dass man in Kauf nimmt, dass der andere vielleicht dann verletzt wird. Natürlich nicht auf eine böse Art und Weise, sondern genau, dass dieses, dass der andere und ich mir selbst, sagen wir mal, die selbstwichtigste Person sind. Das wäre, glaube ich, echt schön und erstrebenswert.
Schön, ne?
Und dass dann mein Gegenüber kommt, weil ich eben wirklich auch glaube, so wie dieses Bild im Flugzeug, dass man sich selbst erstmal die Atemmaske aufsetzt, dass es so wichtig ist in Beziehung und dass ich nicht den anderen verantwortlich mache dafür, dass es mir gut geht, dass der irgendwie, weiß nicht, meine gute Laune Animator ist und andersrum eben auch nicht. Ne? Also ich glaube, dass deswegen, genau, jemand, der mit sich selbst in Kontakt ist, der auch übt, sagen wir mal, mit seinen Gefühlen irgendwie sich auseinanderzusetzen, mit seinen Ängsten. Ich glaube, es wäre jetzt schwierig, jemanden an meiner Seite zu haben, der so gar nichts mit diesen Themen, sagen wir jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung und so zu tun hat, weil ich glaube, der kriegt wahrscheinlich die Krise. Und ich finde Reden wichtig. Ja, also reden und rumphilosophieren und rumträumen und auch mal rumspinnen. Und ich kann auch einen ganzen Tag in den Freizeitpark gehen und Achterbahn fahren, bis mir schlecht wird. Also sowas mache ich auch gerne zusammen. Und ja, ich glaube, es ist so... sich gegenseitig so begegnen, wie man ist und dem anderen also auch helfen, das Beste aus sich rauszuholen. Das fände ich irgendwie total schön.
Und was für ein Typ man findest du anziehend oder wenn dir jemand begegnet, wo schaust du zweimal hin?
Jetzt äußerlich, meinst du?
Du hast auch Tattoos, habe ich gesehen gerade.
Ja.
Tattoos ist ein Thema.
Ja, Tattoos finde ich gut. Also wenn sie nicht da sind, ist gar nicht schlimm. Die in der Regel hatten die Männer nicht unbedingt Tattoos in meinem Leben, aber ich finde es schön. Ich mag das. Es ist natürlich schön, wenn derjenige es auch mag, weil die sind, wie du sagst, auf meinen Armen, die sind sehr offensichtlich. Ja. Ich stehe auf wuschelige Haare, aber wenn es keine Haare sind, ist auch nicht schlimm.
Also alles jetzt, klar, also das sind alles nur und ohne Gewehr. Also so die
Sachen, genau. Ne?
Es gibt ja Sachen, auf die man steht oder wo man zweimal hinguckt, Thema Bart, hatten wir entweder oder Fragen, Bart finde ich auch super sexy, und von hat kein Bart, so.
Ja, es genau.
Und es ist überhaupt kein Ausschlusskriterium, um Gottes Willen, also alles, was man natürlich, wovon man so schwärmt, das ist meistens in der Realität eh anders, deswegen.
Also ich bin 1,76 groß, also ich finde es an sich auch schön, wenn man gleich groß ist oder größer, und lächeln finde ich echt, also es klingt ja manchmal so ein bisschen abgedroschen, aber ich wirklich, wenn jemand so, ich glaube, es geht wirklich um eine Gesamtausstrahlung. Und was ich in der letzten Zeit immer mehr merke, ist letztendlich auch eine Ausstrahlung in der Energie, die jemand hat. Also ob er irgendwie eher so eine positive Ausstrahlung, Aura hat oder zuversichtlicher eher ist oder so ein, also jetzt mit einem totalen Grießkram könnte ich jetzt, glaube ich, nichts anfangen, auch wenn er total gut aussehen würde. Weil ja, ich bemühe mich ja auch oft um diese positive Lebenseinstellung. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also an sich mag ich halt total Humor auch. Ich lache dann auch gerne oder bringe mich zum Lachen. Und häufig ist es wahrscheinlich eher auch so Situations, wenn ich Komik oder Wortwitz. Mhm. Sensible Männer mag ich durchaus auch sehr gerne.
Ja. Ja, die vor allem auch mal Gefühle zeigen können.
Ja, genau. Und auch aushalten, wenn man sie dann, also ich bin dann auch, halte auch nicht zurück mit Komplimenten, wenn mir jemand gefällt. Also jetzt nicht am laufenden Band natürlich, aber ich höre gerne selber welche, die ernst gemeint sind, und ich gebe es auch wiederum gerne zurück. Und ja, und ich mag es auch, wenn jemand schlagfertig ist, durchaus, weil ich das auch, ja, glaube ich, häufig bin irgendwie. Mhm. Oder genau, und ich kann auch was ab. Also genau.
Ja, ich glaube, das muss sich dann auch ausgleichen können.
Ja.
Dass der andere auch schlagfertig ist. Mhm. Was mich jetzt so interessiert, du hast gesagt, du schreibst an einem Buch. Worum es da geht, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber vor allem
warum. Ist nicht geheim, ja.
Okay.
Also es geht letztendlich wirklich so ein bisschen auch um die Erkenntnisse der letzten 2-3 Jahre, über die wir gerade geredet haben. Also so, was mir geholfen hat, mich selbst mehr zu akzeptieren. Mhm. Eben meine Bedürfnisse auch anzunehmen, seien die noch vielleicht so untypisch von meinem Umfeld. Also Thema, ich habe keinen festen Wohnsitz. Also natürlich bin ich in Deutschland gemeldet, aber ich habe keinen festen Wohnsitz. Damit bin ich sowieso schon mal der bunte Hund. So dieses Exotische in sich, in mir anzunehmen, und sei es irgendwie, was sexuelle Bedürfnisse angeht, eben mit solchen Abenteuern, oder sei es irgendwie, ja, weiß nicht, jetzt hier zum Beispiel nach Portugal zu reisen und so. Und das war für mich total wichtig, um in meine Selbstliebe zu kommen. Mhm. Und das würde ich gerne. Es ist so eine Art Mischung, würde ich sagen, aus eigenen Geschichten, die so als Anekdoten dienen sollen, aber eben auch Anregungen an den Leser, die Leserin, um es bei sich selbst mal zu hinterfragen. Also ich würde sagen, so eine Mischung aus autobiografisch und Ratgeber.
Mhm. Genau. Und wie weit bist du damit schon?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt 1 Million Texte und Textfetzen. Und ich bin jetzt gerade dabei, dem mal mehr einen Handlungsrahmen zu geben. Mhm. Es gab mal das Ziel, dass das Mitte dieses Jahres fertig sein soll. Mal gucken, wie gut es klappt. Genau.
Welche Rolle spielt Prokrastinieren in deinem Leben?
Wahrscheinlich eine zu kleine.
Okay, also du verschiebst nicht Dinge auf morgen, sondern packst die auch an.
Also die Steuer verschiebe ich auch morgen. Die verschiebe ich jetzt gerade schon wieder seit Wochen hin. Das wird meine Steuerberater auch nicht so freuen. Ich glaube, an sich bin ich eher die Person, die Sachen dann zum Beispiel macht und kurz da, sagen wir jetzt zum Beispiel spontan mir überlegt, ich mache jetzt einen Online-Workshop in 2 Wochen, in einer Woche, und dann in den letzten 3 Tagen erst final entscheidet, was ich eigentlich wirklich mache. Okay. So, also das ist so ein bisschen so die Last-Minute-Methode. Also ich mache eher Sachen manchmal so, die zu 70% dann fertig sind, aber damit ich sie gemacht habe. Ich bin nicht so detailverliebt. Ich glaube, dadurch bin ich nicht so die Prokrastiniererin meistens.
Mhm. Ja, es bringt auch einen nicht weiter, nervt auch. Gibt es noch irgendwas, was man über dich wissen sollte, weil wir uns langsam zum Ende neigen müssen? Irgendwas, was derjenige, der jetzt irgendwie zuhört, oder eine Frau, die dich irgendwie kontaktieren will, irgendwie jemand, der gerade auch zufällig in Portugal ist oder wie auch immer.
Ja, genau.
Was muss man wissen, wenn man dich kennenlernen will?
Also ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Art von Nachrichten, sei es irgendwie über Instagram oder jetzt hier per E-Mail oder so. Egal, genau wie du sagst, ob es ist einfach, weil man Lust hat, gemeinsam einen Kaffee zu trinken. Oder jemand gerade hier ist oder mehr über das Leben erfahren möchte oder mich kennenlernen, wäre auch schön. ich glaube einfach, dass es keine blöden Fragen gibt, dass ich mich immer über neue Menschen freue und ich jeden ermutigen möchte, da irgendwie, ja, dass man nichts Falsches schreiben kann.
Ja.
Glaube ich. Und ich freue mich. Ich bin total neugierig. Ich bin auch total gespannt, was da so passiert. Es ist ja fast ein bisschen, als würde man so eine Brieffreundschaftsanmelde für früher und gucken, was dann kommt. Also genau, für mich war das ja jetzt auch was ich mich getraut habe, so gesehen. Es war ein bisschen fast wie so eine Schnapsidee, ohne dass wir dabei Schnaps getrunken haben. Und ich habe mich dann total gefreut über die Möglichkeit. Und ich wäre einfach total gespannt, wer sich so meldet.
Ja, ich werde auf jeden Fall alles an dich weiterleiten.
Dankeschön.
Ich habe zum Ende hin, um diese Klammer, die wir schon geöffnet haben, zu schließen, 3 unvollständige Sätze für dich. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Mhm. Manche wissen dann schon, was auf sie zukommt. Dann Manche schreiben dann schon was auf den Zettel und vorbereitet.
Ich habe nichts vorbereitet.
Sehr gut. Ich habe es ja immer lieber, wenn es direkt aus dem Bauch kommt. Also 3 unvollständige Sätze, die du bitte vollständig. Also, das Leben ist zu kurz, um
nicht alles ausprobiert zu haben.
Männer begeistern mich, wenn sie
lachen können und über sich trauen, ihre Gefühle zu zeigen.
Und bevor ich sterbe, möchte ich
also ein Buch geschrieben haben und so sehr wie möglich der Mensch geworden sein, der ich eigentlich bin.
Wer möchtest du selbst gewesen sein?
Am Ende meines Lebens, meinst du?
Oder, also, wer möchtest du gewesen sein? Oh, wer möchtest du gewesen sein? Entschuldige.
Also ich möchte die gewesen sein, die mutig war und die an ihre Träume geglaubt hat und sie verfolgt hat.
Gibt es noch das irgendwas, schön. So ein To-Do oder so einen richtig großen Traum, jetzt von dem Buch, du sagst, das muss ich einfach unbedingt mal machen, gesehen haben, ausprobiert haben.
Also ich würde super gerne mal in die die bolivianische Salzwüste. Oh Gott, ich hoffe, das war richtig. Genau, das würde ich unbedingt mal mit eigenen Augen gesehen haben. Und in meinem Haus am Meer leben. Ich glaube, das wäre so mein anderer großer Traum.
Ja. Ja, am Meer. Am Meer ist am schönsten.
Ja. Genau. Ja, das wäre schön. Ja,
schön. Schöne Gedanken zum Ende hin. Wir träumen uns jetzt einfach alle mal in unser Haus am Meer.
Ja, und ich sende euch ganz viel Sonne.
Kommst du am See? Ist auch
schon. Ja, okay, aber ich nehme das Meer. Das geht nicht anders.
Der See ist immer noch zu
still.
Zu still und der hat halt eben diese Grenze, die das Meer nicht hat. Danke dir ganz herzlich für deine offenen Worte und deine Zeit. Und ein wunderschönes Wochenende.
Danke dir auch und es war super schön. Danke für die Frage.
Danke.
Liebe Grüße aus Portugal.
Ja, liebe Grüße nach Portugal von uns allen und danke. Pass auf dich auf weiterhin.
Mache ich. Tschüss.
Ich hoffe, du hast das Gespräch mit Jona genauso inspirierend empfunden wie ich selbst. Und wenn du sie jetzt kennenlernen möchtest, mit ihr über Gott und die Welt sprechen möchtest, dann los! Ran an die Tastatur, schreib mir eine E-Mail und zwar an podcast@frag-marie.de und ich leite natürlich alle Post an sie weiter. Versprochen. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Oder vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Umkreis oder in deinem Freundeskreis, der sie unbedingt kennenlernen muss. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du bist aber auch herzlich dazu eingeladen, hier mitzumachen. Wie du siehst, jeder ist willkommen, egal wer, egal von wo vor allem. Das hat diese Folge ja auch gezeigt. Das funktioniert alles wunderbar über das Internet. Welch ein Glück. Also, wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir eine E-Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast@frag-marie.de. Wir finden dann einen Termin und einen Tag und eine Uhrzeit und dann treffen wir uns online und dann bist du hier auch schon bald zu hören. Das klingt doch gut, oder? Und zum Ende hin ein großes Lob und Dankeschön an alle treuen ZuhörerInnen. Ihr seid großartig. Bleibt bitte am Ball und erzählt von uns, empfehlt uns weiter. Das wird uns riesig freuen. Und wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast, dann klick doch auf Abonnieren und lass eine Bewertung da im Podcatcher deiner Wahl, denn das hilft uns ungemein. Wirklich. Also tausend Dank und wir hören uns in der nächsten Woche wieder oder schau doch einfach mal in der Bibliothek nach. Wir haben nämlich noch ganz, ganz viele andere Singles hier im Petto. Also hör dich mal durch und melde dich, wenn du jemanden kennenlernen möchtest davon. Also vielen Dank nochmal und alles Gute, bis zum nächsten Mal.